der React-Compiler seiner Theorie eine Performance-Optimierung, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, der fügt an ein paar Stellen Code hinzu im Compile-Schritt, der React-Komponenten performanter macht.
Wir lassen erstmal so den Großmeister aufräumen und dann guckt mal der Pöbel, ob er dazu noch was beitragen kann. Wie wär's?
Die Assertion Signature ist ein ähnliches Feature zu einem Type Predicate. Type Predicate ist relativ einfach erklärt und vor dem leite ich nachher die Assertion Signature ab.
Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 710. Heute sind am Start aus dem Team der Stefan.
Hello, guten Morgen.
Und aus dem Pod zugeschaltet ist niemand Geringeres als Hans-Christian Otto.
Moin.
Moin, ist das nicht Cultural Appropriation, wenn du das sagst? Egal, ich bin der Peter, bin der Einzige, der Moin sagen darf, weil ich nämlich hier aus Kiel komme. So. Und wir sind jetzt hier zu dieser frühen Stunde mit unserer von langer Hand geplanten Sendung, um einmal wieder, was ist daran so lustig, um einmal wieder React und TypeScript Glücksrad zu spielen und einfach mal zu gucken, wie viel Anarchie kann ein Podcast eigentlich aushalten. Wie letztes Mal haben wir hier eine Themenliste mit APIs, die irgendwie aus React kommen und ein bisschen TypeScript ist auch noch drin. Und ich mache jetzt meine Augen zu und scrolle rauf und runter und der Kiki darf einfach mal unsere Glücksfee spielen und Stopp sagen. Und hoffentlich nicht irgendwas von den Dingern treffen, die wir letztes Mal schon besprochen haben, wo wir bereits geklärt haben, dass sich niemand von uns an irgendwas erinnert. Auf geht's. Tu dein Bestes. Sag Stopp. Ich scrolle. Und ich gucke nicht hin.
Stopp.
Wir sind bei nichts Geringerem gelandet als Punkt 1 auf der Liste. Dem React. Was denn? Das ist im Raum der Zufallszahlen, die wir hier treffen konnten. Wir hätten noch einfach eine Zufallszahl.
Zahlen haben kein Gedächtnis, ne?
Ja, egal. Hey, 1. React Compiler. Mhm. Okay, ich habe keine Ahnung, was das soll. Erklär mir mal einer. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das soll.
Ich habe eine sehr, Ahnung habe ich auch nicht. Ich habe nur so Stammtischwissen. Nicht? Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich richtig dazu beitragen kann. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, und ich bin mir sicher, der Kiki wird uns dort viel, viel mehr Info geben, weil der hat mit dem Ding garantiert schon mehr gearbeitet als wir zwei. Dann versucht der React-Compiler anhand von der von gewissen Funktionsaufrufen, die Memoization und so weiter machen, Dinge herzuleiten, um den Output-Code für Performance oder andere Dinge zu optimieren. Einer der Hauptkritikpunkte bei React war ja, dass du ziemlich viel in den Renderzyklus von React eingreifen musst, um Dinge optimiert darstellen zu können. Und der Compiler versucht jetzt, das über statische Codeanalyse selbst zu machen und einen besseren Output zu liefern.
Also er repariert quasi React, ja?
Genau, er repariert React in einem Postverarbeitungsschritt. Das ist eine sehr gute Idee, es genau dort zu reparieren, ja.
Hey, ich meine, wenn du das Ding selber nicht reparieren kannst, weil das komplett im Eimer ist, dann was willst du machen, ne? Hinterher halt eben mit ein bisschen Duct Tape die Löcher abkleben. Macht doch Sinn.
Genau. Genau, das ist mein Verständnis von dem Ding. Ich habe es tatsächlich noch nie im realen Leben verwendet, weil das ist, glaube ich, noch nicht einmal so lange da und ich bin mir nicht sicher, ob das schon zu 100% funktioniert. Und wir haben einfach noch kein Ding gehabt, nicht? Also kein Anwendungsfall. Das hat bei uns eigentlich nie wirklich Probleme gemacht, die Dinge, die sie dort lösen wollen. Wir haben ein eigenes Tooling, das macht es natürlich auch schwer, dann einfach raufzuhüpfen und mitzunehmen, das Ganze nicht.
Also ich glaube, was du so gesagt hast, würde ich im Großen und Ganzen mitgeben. Der React-Compiler ist in der Theorie eine Performance-Optimierung, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, der fügt an ein paar Stellen Code hinzu im Compile-Schritt, der React-Komponenten performanter macht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Werbeversprechen, die Grundidee dahinter. Und für mich hat er ein anderes Versprechen, was sie überhaupt nicht bewerben, was aber bisschen zu dem passt, was du gerade gesagt hast, Stefan. Du sagst, ihr hattet den Use Case noch nicht. Wir entwickeln ja selber Software als Dienstleister. Wir sind aber auch Berater und unterstützen andere Firmen dabei, besser Software zu entwickeln. Und was wir immer wieder sehen, ist, dass Komponenten deutlich komplexer werden dadurch, dass Performance-Optimierung eingebaut werden. Also React hat irgendwie so 2, 3, 4 Funktionen, Hooks, was auch immer, die für Performance-Optimierung gedacht sind. Use-Memo, React-Memo und Use-Callback im Großen und Ganzen. Die haben noch einen anderen Effekt, aber vor allen Dingen kommen sie erstmal grundsätzlich oder werden sie meistens für Performance-Optimierung genutzt. Und gerade Use-Memo und Use-Callback sind nicht wirklich intuitiv zu verstehen, haben beide dieses Ding, dass man wieder so ein Dependency-Array braucht, was ja sowieso die Hälfte der Leute nur mittelmäßig verstehen und führen einfach dazu, dass der Code komplizierter zu verstehen wird. Und immer wieder ist es so ein Ding, dass ich dann dahin gehe und als allererstes mal diese Performance-Optimierung ausbaue, weil sie an der Stelle keine Not tun, aber die Komplexität erhöhen. Und der React-Compiler macht, dass die Leute, die da nicht mehr hinschreiben müssen, das heißt, die sind nicht mehr sichtbar, sie machen die Komponente nicht komplizierter, aber trotzdem ist die Performance-Optimierung automatisch da. Und das ist, für mich ist das so der Win. Ich habe endlich besseres Argument, die Leute davon abzuhalten, ihre Komponenten mit Use-Memo und Use-Callback vollzumüllen, weil das passiert jetzt von alleine.
Also sind das auch spezifisch die Optimierungen, die durchgeführt werden? Also genau diese manuellen Dinger, die nicht default sein können, weil sie halt nicht immer helfen und die man dann halt eben dazu schreiben muss, wie halt eben Use-Memo. Sind das genau die Dinger, die eingebaut werden?
Also um ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht sicher, ob er noch mehr tut. Das liegt, dass ich da nicht sicher bin, ist, dass für mich der Wert dieses Compilers ja nicht die Performance-Optimierung sind. Weil das muss ich halt auch sagen, die Menge der React-Anwendungen, bei denen ich Performance optimiert habe, wo das eine Rolle spielte, ist relativ gering. Meistens ist der Hebel irgendwo anders als in einem Use-Memo, was man da hinschreibt. Gibt Ausnahmen, aber meistens ist der Hebel halt ganz woanders. Also so, wenn ich jetzt Online-Shops denke, dann nehmen wir halt nur 1, 2 Tracker statt 15 bis 20.
Ja gut, das ist ein Hebel, der dir nicht notwendigerweise zur Verfügung steht.
Die Tracker zu entfernen oder?
Ja, genau, weil du ja sozusagen am Ende dieser Kette bist und die Entscheidung, dass man halt 17 Tracker braucht, ist ja dann irgendwie auf höherer Ebene gefallen.
Das Ding ist aber, die Menge der Anwendungen, in denen man mit dem Use-Memo mehr als einen 1, 2-stelligen Performance-Boost innerhalb der Verwendung der Anwendung rausholt, mit 1 bis 2-stellig meine ich jetzt Millisekunden, sorry, die ist halt durchaus gering. Also es gibt Situationen, ne? Also ich will nicht sagen, es gibt keinen Use-Case, wo man die verwendet, aber so als die Älteren unter uns kennen diesen Satz, Premature Optimization is the root of all evil. Und das ist so ein bisschen auch das, was auf diese Optimierungsfunktion im React-Kontext zutrifft. Zum einen, weil es mehr Boilerplate erzeugt, was ich immer blöd finde und ich finde auch ein bisschen schwerer lesbar macht einfach. Und zum anderen, und das ist eine Sache, die ich in der Diskussion um den React-Compiler nicht mitgekriegt habe, ich bin nicht der Einzige in der React-Community, der sagt, Leute, werft nicht überall Use-Memo drauf, nur weil ihr es könnt. Und da haben schlaue Leute sowas gesagt wie, diese Memoization, die kostet was. Also das ist nicht einfach ein, alles wird pauschal performanter dadurch, sondern es kostet halt initial auch Performance, das überhaupt mal zu nutzen.
Naja, vor allen Dingen, wenn du halt nie triffst, im Prinzip legst du ja einen Cache an und jedes Mal, wenn du halt ins Nichts greifst, hast du halt Arbeit gemacht, ohne was zu tun. Das ist ja, was es meistens gilt.
Jein, das ist in dem Sinne nicht, also es ist ein bisschen Cache, aber es ist vor allen Dingen, es merkt sich den letzten Wert. Also die Idee ist, wenn ich die Funktion genau mit dem gleichen Parameter wieder davor aufrufe, dann nehme ich den gleichen Wert. Und das hat halt natürlich hat das einen minimalen Performance-Impact. Wenn diese Funktion aber nie nochmal aufgerufen wird, dann verliere ich Performance in dem Moment, wo ich es einführe. Und das war lange Zeit durchaus so ein Argument, was Leute angebracht haben, um zu sagen, werft nicht überall Use-Memo, weil im ersten Moment kostet es Performance. Im zweiten Moment kann es euch was sparen, aber im ersten Moment kostet es mal welche. Da bin ich mir nicht sicher, ob der React-Compiler dafür eine Lösung hat oder ob wir das einfach jetzt unter den Tisch fallen lassen, weil es genauso wenig eine Rolle spielt, wie vorher es was gebracht hat, Use-Memo einzubauen und das nur so ein Scheinargument war. Aber für mich relevanter Part vom React-Compiler ist, ich habe ein triftiges Argument, die Leute davon abzuhalten, überall Use-Memo draufzuschreiben. Es gibt noch einen weiteren Benefit, aber das wäre jetzt so erstmal das Erste, was ich in den Raum werfen würde. Neben der Performance-Optimierung ist es eben, Code wird lesbar und das finde ich toll.
Es gibt einen React-Compiler-Playground, habe ich dort einen Link geteilt, wo gegenübergestellt wird, wie das nachher im tatsächlichen Output ausschaut. Und das ist natürlich compile-generiertes Zeug, das heißt, du siehst recht viel Dollarzeichen und Zeile um Zeile, ganz, ganz kurz die Instruktionen. Aber wenn ihr das richtig interpretiert habt, macht es einfach genau so ein Change Management. Speichert sie gewisse Sachen, die im vorherigen Call aufgerufen worden sind, einmal ab in irgendeinem Array und gibt nachher die aus, anstatt die gesamte Berechnung wieder und wieder zu machen. Und das ist ja genau diese Memoization eigentlich.
Ja.
Und ja, ich meine, es ist halt Compiler-Fu, nicht? Von dem her.
Also so schlimm sieht das jetzt gar nicht aus. Also ich meine, da könntest du jetzt eben, wenn du irgendwie TypeScript-Support hättest, das eben so refactoren, dass die Variablen-Namen dir irgendwie helfen und dann hast du das relativ schnell wieder in verständlich. Genau,
es ist halb so wild. Es erschlagt dann einmal am Anfang ein bisschen natürlich, aber es ist jetzt wirklich nicht so tragisch. Und grundsätzlich, eben wenn ich das richtig verstanden habe, ist es genau dieser Memoization-Vorgang. Du siehst in jedem Ding, es gibt einen Branch, der wird überprüft, ob etwas schon einer Funktion oder einem Handler oder was auch immer entspricht. Wenn das nicht der Fall ist, wird das angelegt und abgespeichert und im Else-Branch wird das dann aus dem Abgespeicherten wieder rausgeholt und ist jetzt ziemlich straightforward eigentlich.
Gibt es einen Grund, das Ding nicht zu verwenden?
Ich würde sagen, ja, weil React ist ja so ein Framework, mit dem man sich sehr gut, sorry, eine Library, mit dem man sich sehr gut ins Knie schießen kann. Und wenn man Sachen macht, die eigentlich in React nicht so gedacht sind, dann kann es eben durchaus dazu führen, dass Werte sich nicht mehr ändern, die sich ändern sollten durch die Einführung des Compilers. Also ich glaube, wenn man sich an alle Rules of React hält und wenn man React nicht falsch benutzt, dann sollte es kein Problem damit geben. Mhm. Aber man kann React sehr gut falsch benutzen und dann kann das witzige Bugs einführen.
Okay, gut, das ist aber ja wie in jedem Compiler, wenn du irgendwie den C in den Teich des Undefined Behavior reinhältst, dann kann halt alles Mögliche passieren.
Mhm. Ja, aber das ist ja, also das Ding, also du als Erklärer kennst das sicher auch, du erklärst Leuten, du bringst dich selber um, wenn du das jetzt machst und dann sagen sie, aber funktioniert doch und das ist das, was sie mitnehmen.
Ja gut, und nachdem dann kommt ich der endgültig, ja, seitdem ich endgültig meinen Pivot ins Joker-Territorium gemacht habe und gar nicht mehr versuche, irgendwie was Sinnvolles zu erzählen, sondern nur noch Witze-Shows mache, ist das jetzt nicht mehr ganz so prävalent, aber ich weiß, was du meinst.
Mhm. Und also es kann theoretisch was kaputt machen und ich bin mir gar nicht sicher, also ich glaube, der ist mittlerweile stable released, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht noch sagen, hey, ich bin mir nicht sicher, inwieweit sie noch sagen, der könnte auch was kaputt machen, wir sind uns ja noch nicht ganz sicher, aber am Ende ist es natürlich, jedes neue Feature kann Sachen kaputt machen und das ist hier auch der Fall. Aber wenn man nicht dumme Dinge tut, würde ich behaupten, es sollte funktionieren. Man kann aber auch für einzelne Zeilen Code dann wieder ausopten, wenn ich mich nicht vertue. Dafür muss man dann nur wissen, welche Stellen was kaputt machen.
Mhm. Also ich habe ja letztes Mal Create Next App angeworfen. Okay, ihr schaut gar nicht so sparsam, aber ja, habe ich getan. Und da kommt dann ja immer so ein Wizard, der einen fragt, willst du dieses, willst du jenes? Und ich glaube, der Default beim React-Compiler auch auf, ja, kannst du machen. Also das ist relativ so normal offenbar. Und niemand verwendet ja React. Alle verwenden das ja mit irgendwas anderem, weil ja React selber bloß eine Library ist. Und von daher scheint da ja die Reise dahin zu gehen, wenn diese ganzen Tools wie zum Beispiel Next einem das per Default hinsetzen.
Ist, um ehrlich zu sein, das, was ich gerade als das Thema aufgetaucht ist, direkt angefangen habe zu googeln, ob Next.js das per Default eigentlich macht. Ich war nicht dazu in der Lage, das rauszufinden. Es ist gut, dass du da besser.
Also man kann was davon ausgehen. Ich habe das Gefühl, ein Großteil der React-Roadmap wird von Next definiert, von dem her.
Ja.
Ist dort eine gewisse Trajektorie zu sehen. Ja.
Ich glaube, das ist auch, also es kann sein, dass es für manche jetzt wehtut, das einzuführen, aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen weniger nervigen Boilerplate schreiben und vielleicht wird es für manche sogar performanter. Und insofern, ja, ist gut, dass es. Wäre besser, wenn es schon immer da gewesen wäre vielleicht, aber es ist gut, dass es jetzt kommt. Und
ja. Also man kann sich ja natürlich diese philosophische Frage stellen, ist ein Post-Processing-Compiler der richtige Platz dafür oder wäre das nicht gescheit, wenn man das irgendwie im Framework oder in der Library lösen könnte, aber da hat wahrscheinlich React auch zu viel Reichweite, eine gewisse Abwärtskompatibilität. Also ohne brechende Änderungen, glaube ich, wird das nicht funktionieren. Und von dem her ist das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit.
Man kann ja brechende Änderungen machen. Ich meine, die machen Breaking Changes, heißt bei Angular Dienstag und die kommen auch wunderbar damit klar.
Ich habe diese Woche gehört, dass Angular das mittlerweile nicht mehr so schlimm macht.
Aha, nee, nicht mehr so schlimm. Das heißt Breaking Changes nur bei irgendwie so 3 von 10 statt 4 von 10, ja?
Also ich habe mir sagen lassen, die haben verstanden, dass sie backwards compatible bleiben sollen und dass, wenn man im Enterprise-Umfeld ist, das durchaus nicht ein Feature also ist, sondern die
quasi Baseline. Quasi, was ihnen die Leute in den letzten 12 Jahren seit Angular 2 gesagt haben, dass bitte ein bisschen auf die Abwärtskompatibilität schauen sollen. Endlich.
Ja. Ja,
aber also ich habe ähnliche Dinge gehört. Das stimmt.
Das, ja. Und um ehrlich zu sein, irgendwie wäre das Enterprise irgendwann auch von, das deutsche Enterprise auch irgendwann von Angular weggegangen, wenn das nicht so wäre, glaube ich.
Mhm.
Mhm. Okay, aber wir wollten ja nicht über Angular reden.
Ach so.
Nein.
Wäre aber auch witzig.
Ja, aber da habe ich ja noch weniger Ahnung von. Da kann ich ja nicht mal intelligent scheinende Fragen zu stellen. Mache ich mich ja nur zum Obst. Soll ich mal wieder scrollen?
Ich würde einen Punkt noch einwerfen zu dem React Compiler, wenn es okay ist. Also das eine ist dieses Thema Performance-Optimierung für diejenigen, die kein React machen. Ab jetzt wird es komplett langweilig. Das andere ist, dass wenn man in einer React-Komponente im Render etwas berechnet, in Anführungszeichen, oder eine Inline-Funktion definiert, zum Beispiel, weil man Callback an eine Kind-Komponente geben will, dann ist das Stand jetzt natürlich bei jedem Rendering, ich sag's so natürlich, ist es ohne den React-Compiler bei jedem Rendering eine neue Funktion oder potenziell ein neu berechneter Wert, was dazu führt, dass die Kind-Komponenten denken, ihre Props haben sich geändert, was dann wiederum dazu führen kann, wenn ich eine dieser Props in ein Dependency Array packe, zum Beispiel von einem Effekt, dann wird dieser Effekt ausgeführt. Und das ist was ich durchaus, also das ist so einer der Use Cases, wo Use Memo in der Vergangenheit nötig war, wenn man irgendwie einen Array zusammenbastelt und man will das Array irgendwie als Dependency von einem Effekt machen. Also sagen, immer wenn dieses Array sich ändert, soll was passieren. Dann ist es so, ohne Use Memo ist es in jedem Rendering ein komplett neues Array, also wird der Effekt ausgeführt. Und das ist toll, dass das durch den React-Compiler jetzt auch einfach nicht mehr nötig wird, da so viel Boilerplate in den Situationen zu schreiben. Also UseMemo und dergleichen für Performance-Optimierung zu nutzen, ist in 99% der Fälle nicht nötig. Aber für dieses, ich will das als Dependency verwenden, dafür brauche ich das. Und das Problem ist, dass das halt auch nötig ist, wenn irgendein Kind das mal in die Dependency packen will. Und dafür macht die Welt, glaube ich, schon besser. Also alleine dafür freue ich mich auch über den React-Compiler. Es macht nämlich dann wieder Code lesbarer, weil wir müssen diesen Boilerplate nicht mehr haben. Und vielleicht noch einen Punkt zu dem, was Stefan gerade sagte. Ich glaube, dass traditionelle Compiler ja auch schon immer wieder Performance-Optimierung machen und ja auch auf absurde Art und Weise Performance-Optimierung machen und so Annahmen treffen, wie auch die Heuristik sagt, dass es performanter wäre, wenn ich das If-Statement jetzt als ich weiß nicht was abbilden würde. Dann müsst ihr vielleicht meinen Kollegen mal einladen, der kann euch da absurde Geschichten zu Compiler-Optimierung erzählen. Ich merke mir sowas immer nicht. Und das ist ein etabliertes Pattern. Wenn etwas in einem Compiler gut zu optimieren ist, dann optimieren wir es da. Und wir haben ja eh irgendwie akzeptiert, dass JavaScript einen Compile-Step braucht. Und dann denke ich mir so, ja, okay. Wenn das da gut reinpasst.
Die wavy hand vom Peter, ja.
Ich habe das durchaus schon beim Aussprechen gedacht. Mal gucken, wie Peter darauf reagiert, dass ich sage, wir haben akzeptiert, dass ein Compile-Step in JavaScript.
Wir akzeptieren einmal grundsätzlich gar nichts. So ist es.
Ja, ich würde halt auch sagen, also wir haben akzeptiert, dass die Frage ist halt, unter welchen Bedingungen und mit wie viel Gegrummel, ne? Ja. Aber es ist natürlich schon so, dass das ist ja alles irgendwie ganz gut, solange wie es halt eben wirklich einem mehr bringt, als es einem Probleme macht. Und das ist ja schon so, dass mit so dem klassischen Bundler-Ansatz man sich ja auch, sagen wir mal, man viele Probleme löst, die ja anders auch zu lösen wären. Wenn ich jetzt so gerade an JavaScript denke und irgendwie Modul-Bundler, in dem man halt eben hingeht und ich mache da irgendwie all so eine riesengroße Datei draus, nimmt man ja sozusagen dem Browser die Möglichkeit, seine ganze Deduplizierungsmagie zu machen, ne? Und so Sachen wie das kommende Defer-Keyword werden dann nichts mehr bringen. Oder so Kisten wie, CSS-Module-Scripts, dass du halt CSS importierst und du hast direkt einen Style-Sheet, der dann auch geshared werden kann zwischen verschiedenen Entitäten, Dokumenten, Shadow-Roots und so. Und das geht ja alles kaputt in dem Moment, wo der Compiler hingeht und halt eben seine Heuristiken anwendet, die halt eben sagen, auf dem Stand von 1804 ist das, was ich hier mache, eine Verbesserung. Aber im Jahre des Herrn 2026 plus ein bisschen des Safari das alles kann, ist es halt eben keine Verbesserung mehr.
Unpopular Opinion, die ich gerne teile, ist auch die Tatsache, dass wir CDNs aufgegeben haben, finde ich eigentlich irgendwie schade. Also so, dass jede Website selber React und Angular ausliefern muss, am besten Vue.js auch noch, ist irgendwie eigentlich eine total blöde Idee. Und, ja, CDNs hatten auch Probleme und Datenschutz, bla bla bla. Aber heute schicken wir eh alles zu AI-Providern, deswegen ist Datenschutz auch als Thema durch. Aber
ich wollte es gerade sagen, damit kriegst du definitiv das Funny Money von den Saudis, wenn du so Sachen sagst wie Datenschutz, bla bla bla.
Aber nee, also das, also, ne, ich, das ist wirklich was, wo ich mir immer wieder denke, eigentlich finde ich es wirklich total dumm, dass jede Website das ausliefert und dann nochmal Gzip drüber jagt und oder Brotli heute, sorry. Irgendwie ist es Quatsch.
Aber ich meine, was meinst du, ich eigentlich kein CDN nutzen? Also wo ich gerade drüber nachdenke, ich nutze halt ein CDN, aber halt eben den Provider, den ich dafür bezahle, meine Webseite, die halt so aufbereitet ist, wie ich die gern haben möchte, so das Cloudflare-Äquivalent und so, plus dann sind da ja noch andere Dienste dran, wo der halt spaßiges Kram machen kann, wie Analyse und vielleicht meine Bilder mit KI optimieren oder irgendwie so ein Kram.
Sorry, fair point, das heißt ja auch CDN. Was ich mit CDN meint, ist, dass das von früher, von vor dem Krieg, dass wir alle jQuery von der gleichen Domain eingebunden haben. Dass wir das nicht selber ausgeliefert haben, sondern es kam von irgendeiner Website von irgendwem anders irgendwie.
Ja, also ich glaube, das ist ja technisch nicht einmal mehr möglich. Es gibt ja jetzt diese Origin-Treue, die du haben musst, um ansonsten wird das sowieso wie ein weiterer Request gehandelt. Also auch wenn du die Ressource vom der gleichen Domain holst, wenn du der Caller einer oder den Call für einer anderen Domain machst, ist der Request neu. Egal, wie oft du das schon hast. Also das
hätte ich auch so
gesagt. Ist am Browser also aufgegeben. Und prinzipiell hast halt du da eine riesengroße Backdoor-Attacken-Möglichkeit, nicht? Weil, ne?
Ja. Aber die Browser können sie auch einfach ausliefern. Die Browser sollen meinetwegen React mit Chip oder weiß ich nicht was. Also man könnte ja auch Browser-APIs erfinden. Das wäre jetzt, was Peter sagen würde. Aber also was ich meine ist, ich fand es eigentlich eine ganz schöne Idee, dass wir dass wir nicht React 700 Mal am Tag runterladen, sondern nur 2-3 Mal in den 2-3 Versionen.
Ja, aber ich meine, in dem Moment, wo du diese Welt hast, das klappt halt auch nur, wenn deine JavaScript-Library ein Monolith wie jQuery ist. Und sobald du halt irgendwie so von Benefits wie Tree-Shaking profitieren möchtest, weil du von irgendeinem Monstrum wie Angular halt nur die Hälfte benutzt, ist das halt irgendwie blöd, wenn du das ganze Ding reinlädst, ne?
Ja. Nee.
Aber braucht's das Tree-Shaking noch, wenn das sowieso von, also das wird ja eh nur einmal runtergeladen.
Naja, das Ding ist halt eben, du sagst jetzt runterladen, das ist halt so die eine Hälfte der Medaille. Die andere Hälfte der Medaille ist ja auch das Bootstrappen von allem, was da drin ist. Ich meine, darum kriegen wir jetzt ja das Defer-Keyword für Imports. Das macht dann ja kein Lazy Loading, sondern ein Lazy Evaluation. Mhm. Weil halt eben gerade, wenn du irgendwie ein schwachbrüstiges Mobilgerät hast und du hast da irgendwie 2 Megabyte JavaScript drin, klar, du besuchst die Seite ein zweites Mal, das Ding kommt also aus dem Browser-Cache, aber trotzdem hast du halt beim initialen Setup des Ganzen einfach ein riesiges Geruckel, weil halt einfach alle Funktionen irgendwie 2,5 Mal gepasst werden müssen und Variablen angelegt werden, bla bla bla. Und das willst du ja auch skippen. Und das ist ja sozusagen ein Benefit, der beim Tree-Shaking auch da ist, weil was nicht mehr runtergeladen werden muss, im Worst-Case, ist in jedem Case auch nicht mehr zu evaluieren.
Und diesen Evaluierungsschritt kannst du nicht sparen. Das ist so funktionieren JavaScript-VMs leider nicht.
Mit dem Defer-Keyword bei Import dann in Zukunft. Ne?
Ja, gut, da kannst du es deferen, aber so wie, also man könnte ja überlegen, ja gut, hey, wenn jetzt den Gedanken vom Hans weiterspielen, dass ich sage, ja, dann ist ja schon runtergeladen, dann kann ich es ja schon mal parsen, dann kann ich mir ja das Zwischenergebnis des Parsings speichern und kann das dann einfach abrufen, wie in einer DLL oder so, nicht? Das wäre der Compiler-Linker, also das Linker-Step quasi dann nur mehr dynamisch funktioniert, aber der Compile-Step schon erfolgt ist. Und so wie ich JavaScript vorhin verstanden habe, funktioniert das nicht. Du hast diesen Zweipass-Vorgang, wo du im ersten halt diese Symbolliste aufbaust und im zweiten dann den Code darunter und der muss schon in Zusammenhang stehen mit dem, was du dann tatsächlich ausführen willst.
Naja, und der dritte Schritt ist halt immer noch initiale Evaluation. Also leg schon mal dieses Objekt an, damit ich da hinterher irgendwie meine gecachten Werte hinterlegen kann. Das gehört da ja auch ja, genau. mit zu. Und genau. Das entfällt dann so. Ja mit, wenn du das entsprechende Programmteil gar nicht erst lädst, sei es herunterladen oder aus dem Cache laden. Aber dann kommt dieses Objekt halt gar nicht erst in die Welt.
Genau. Und letztendlich, ich habe ja auch gerade von einer alternativen Realität gesprochen, wenn wir ganz ehrlich sind, weil, wie gesagt, CDNs sind ja tot und das machen wir heute nicht mehr. Sorry, CDNs dafür in dieser Art und Weise sind tot. Du hast recht, deine Website wird immer noch von Cloudflare ausgeliefert. Aber in so einer alternativen Realität hätte man sich halt auch Gedanken machen können, wie können wir dann sowas mit, so wie wir es heute mit Tree-Shaking kennen, wie könnte man sowas dann machen? Jede Funktion kann einzeln requested werden oder man hätte sich in dieser anderen Realität Sachen überlegen können.
Dino hat es ja probiert, auf der Serverseite zumindest und auch wieder aufgegeben. Ne?
Ja. Ich meine, alles, was das ja macht, ist ja, du linkst halt dann den Kram von anderer Leute Computer direkt in dein Dings rein. Und ja, vielleicht sind die irgendwie alle super schlau und haben voll irgendwie viel, haben 10 von 10 Punkten bei CDN betreiben. Aber nützt halt nichts, ne? Weil egal wie die Welt halt konfiguriert ist, vielleicht hast du einfach andere Trade-offs im Sinne bezüglich, keine Ahnung, du musst halt besonders zuverlässig sein und gehst dann halt eben nochmal eine extra Meile, die die halt nicht gehen, weil es halt eben für 99% der anderen Anwendungsfälle Blödsinn wäre. Oder du sagst, move fast and break things, und dann ist es halt irgendwie blöd, wenn die halt eben 3 Tage brauchen, bis sie die neueste React-Version mit dem neuesten Patch da eingespielt haben. Ja. Und man darf natürlich auch das wunderbare Genre des alles am Abbrennen, ich patch jetzt die Core-Library. Das kommt ja auch sehr, sehr gerne mal vor. Also so eingebettete Anwendungen, wo die Leute ihr Angular umbauen, damit es halt noch irgendwie zum Funktionieren gehalten wird, habe ich schon mehr als einmal gesehen.
Das kann ein JavaScript mal jetzt auch ganz gut zur Laufzeit machen. Und auf der anderen Seite habe ich gerade, während du redest, es realisiert, im Zweifelsfalle können die CDNs dann auch die Security-Patches sehr schnell raushauen. Und wenn nicht so machen, wie heute. Ja, man hätte eine zentrale Instanz, die sich darum kümmern könnte und das hoffentlich auch schnell machen würde. Meine Vermutung ist,
du sagst zentrale Instanz, ich sag Single Point of Failure.
Das ist es auch, da hast du auch absolut recht. Die haben wir halt heute aber auch Cloud. Also ich meine, wenn Cloudflare weg ist, ist das halbe Internet weg. Haben wir jetzt in den letzten Monaten dann öfter lernen dürfen. Insofern, das Argument würde ich jetzt kurz einfach ignorieren. Aber meine Vermutung ist, dass die Menge der Anwendungen da draußen, die im Moment, wenn eine Sicherheitslücke kommt, dann doch ein paar Tage brauchen, bis sie gepatcht werden, größer ist als Cloudflare-Patch, das in ihrem CD. Der komplette Satz war Bullshit. Aber mein Punkt ist, wenn man da irgendwie 3, 4 Instanzen hat, die wissen, welche Verantwortung sie tragen und die wissen, wir müssen React patchen, dann wird es schneller gehen als das Hobbyprojekt.
Ja gut, aber das Hobbyprojekt ist jetzt auch nicht irgendwie eine Säule der Realität. Also, ne, Hobbyprojekt, weiß ich jetzt nicht, ob ich das irgendwie ernst nehmen soll.
Wir leben in Zeit von Vibe-Coding, wo alle zwei Stunden, also in der Frequenz, die schneller ist, als früher neue JavaScript-Libraries entstanden sind, entstehen heute Software-as-a-Service-Produkte, die Hobbys sind, realistisch betrachtet. Ich will das überhaupt nicht angreifen.
Du meinst also sowas wie diesen Stunt von Cloudflare, wo sie behauptet haben, wir haben jetzt hier Next.js geklont und das konnte nicht mal das Hallo Welt rendern, ja? Das meinst du?
Nee, sondern mehr das, jemand setzt sich hin und vibe-codet eine komplette Anwendung, ein Produkt, wo Leute sich registrieren und ihre persönlichen Daten hinterlegen und hat es hingekriegt und das ist wahrscheinlich auch schafft Mehrwert, das Ding, aber kennt halt so die Spielregeln von den Prozessen, die um Softwareentwicklung drumherum existieren, nicht. Also so Sachen, dass man als Security-Patches mitbekommen sollte und dann auch installieren sollte und die dann auch ausrollen sollte und so. Also insofern, ich glaube, und das sind dann Anwendungen mit echten Usern. Das sind nicht irgendwie Hobbyprojekte, wie das, was du und ich früher gebaut haben, sondern das sind dann halt Sachen, wo Leute sich registrieren und was Leute nutzen und wo sie ihr Tagebuch schreiben, ihre To-Dos reinklimpern und ich weiß nicht was.
Ja, klingt alles ganz gut. Andererseits denke ich halt bei so den zentralen Instanzen immer daran, dass es da ja ein Beispiel gibt für eine Anwendung, die echte Nutzer hatte und die auch ganz gut funktioniert hatte. Und dann ist da halt ein so ein Typ dahergekommen, hat das gekauft und fährt das seitdem gegen eine Reihe von Wänden, wo man normalerweise eigentlich erwarten würde, wenn er gegen die erste gefahren ist, fällt der Rest wie Dominosteine hin, aber er kriegt es halt eben hin, seinen Tesla jeweils so zu beschleunigen, dass er jede Wand einzeln trifft. Das kann ja theoretisch auch mit Cloudflare passieren. Ich meine, der hat genug Kohle, um einfach zu sagen, ey, das hätte ich jetzt gern mal. Und dann fängt er an, da auch irgendwie Grog einzubauen, der dann halt irgendwie randomisiert, was rauskommt, wenn du React.js requestest.
Ja, du hast recht. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, datenschutzmäßig waren CDNs eine dumme Idee. Du hast halt recht, dass Zentralisierung auch aus anderen Gründen Nachteile mit sich bringt.
Ja, weil vielleicht sind die besser, Security-Patches einzuspielen, aber möglicherweise sind sie schlechter. Möglicherweise sind sie Arschlöcher. Möglicherweise werden sie von jemandem gekauft, der ein Arschloch ist. Möglicherweise hast du einfach irgendwann mal keinen Bock auf den ganzen Scheiß und willst das wieder alles zu Fuß machen und von einem 286er React.js ausliefern, weil du das irgendwie viel cooler findest.
Also ich nehme mit, in der Realität war es ganz gut, dass wir CDNs abgeschafft haben und ich werde trotzdem in Zukunft weiterhin denken, eigentlich war das der bessere Weg. Wenn die Welt eine gute Welt gewesen wäre, wäre es der bessere Weg.
Ja, genau. Aber das ist ja ohnehin eine eher originelle Idee dieser Tage. Mhm. So, soll ich mal scrollen?
Ich sag nicht nochmal Stopp.
Wir haben eh schon Thema 1 erledigt, ne? Jetzt können wir gern zu Thema 2 gehen. So noch
genau.
45 Minuten, ne?
Ja, ach komm, passt schon. Stefan, möchtest du Glücksfisch spielen?
Ich kann gern Stopp sagen, ja. Sag, wann es losgeht.
Ich scroll schon die ganze Zeit, das siehst du darin, dass ich
okay, stopp.
Nicht im Bildschirm gucke. Okay. Assertion Signature, ein TypeScript-Thema.
Ja, das ist das Feature, das ich glaubt habe zu verstehen und dann habe ich es jetzt wieder in Demos hergezeigt und dann funktioniert es nicht. Lass mich das kurz aufmachen.
Bring it on.
Eine Assertion Signature in TypeScript. Also wir sind bei einem TypeScript-Thema. Moment, bevor ich überhaupt was frage, ist es okay, wenn ich das behandle oder mich das der Hans machen?
Du darfst mich auch Christian nennen und ich habe das Feature noch nie gehört. Ich bin komplett irritiert, dass es aus TypeScript 3.7 ist und ich das kennen sollte.
Ja, ich hab auch lustige Edge Cases zu bieten, aber ich würde wirklich sagen, wir lassen erstmal so den Großmeister aufräumen und dann guckt mal der Pöbel, ob er dazu noch was beitragen kann. Wie wär's?
Also grundsätzlich, die Assertion Signature ist ein ähnliches Feature zu einem Type Predicate. Type Predicate ist relativ einfach erklärt und von dem leite ich nachher die Assertion Signature ab. Bei einem Type Predicate sagst du, wenn du eine gewisse Funktion aufrufst und diese Funktion gibt einen boolschen Wert zurück, also überprüft irgendeine Kondition, dann kannst du mit einem Type-Prädikat sagen, auf der Basis der Info von dieser Condition, von dieser Auswertung, ist der Typ des Wertes, den du da reingegeben hast, jetzt ein anderer. Kann genarrowed werden, also der Wertebereich, der kompatible Wertebereich wird enger gemacht. Und der Assertion Signature funktioniert ähnlich. Bei einer Assertion Signature kann ich sagen, wenn diese Funktion durchläuft, ohne jetzt einen Rückgabewert zu haben, kannst du sagen, dass der Eingabewert, den du gegeben hast, jetzt ein anderer Typ ist. Ist zum Beispiel bei Funktionen, die in Node.js vorhanden sind, du kannst zum Beispiel so Sachen sagen wie, also das Node-Testing Framework hat Assertions, die Assert-Funktion, wo du überprüfst, ob gewisse Dinge zum Beispiel einen gewissen Typ haben oder true sind, nicht? Das hast du in einem Testing-Framework, du assertest was und dann ist das true oder nicht.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Du hast gerade gesagt, die Funktion durchläuft, ohne einen Wert zurückgibt. Meinst du, ohne einen Wert zurückgibt oder ohne einen Fehler zu werfen?
Ohne einen Wert zurückgeben. Fehler dürfen geworfen werden. Okay. Also die Idee ist, dass du dann in deinem Durchlauf des Codes hast du die Assert-Funktion und wenn du den nächsten Schritt machst, also du bist eins weiter von der Assert-Funktion, dann hat die Assertion Signature festgestellt, dass der Typ, den du dort oder der Typ des Wertes, den du in die Assert-Funktion reingegeben hast, jetzt ein anderer ist. Und im folgenden Control-Flow, in den weiteren Schritten, die danach kommen, hat dieser Wert dann einen anderen Typ. Zum Beispiel, du kannst dann AnyType reingeben, du wirst wissen, ist jetzt dieser Wert ein String, machst du eine Assert-is-String-Funktion, gibst den Wert rein und die Assertion Signature, Doppelpunkt, asserts value is string, schreibst du dann, stellt fest, dass dieser Wert, der vorher any war, jetzt eigentlich ein String ist. Aber im Durchlauf deines Skripts. Nicht? Wenn da drinnen ein Fehler geworfen wird, kommst du nicht zur nächsten Zeile. Das heißt, du wirst ja aus dem Control vorausgeschmissen und irgendwo abgeleitet in eine Exception Handling oder sowas ähnliches.
Dann habe ich dich falsch verstanden, aber du meintest das, was ich dachte. Okay, ja, gut. Also das heißt, das heißt, dass die nächste Zeile kann davon ausgehen, dass der Code sich geändert hat.
Weil sonst würde sie nicht stattfinden, genau. Genau.
Die nächste Zeile ja. Geht davon aus, dass die vorherige Zeile erfolgreich aufgerufen worden ist.
Ja. Die Aufgabe dieser Funktion ist es, einen Fehler zu werfen in dem Moment, wo es nicht diesem Typen entspricht.
Genau. Beziehungsweise okay, ja. Kannst du halt auch solche Sachen machen, wo du irgendwelche Typmassagen baust, ohne dass ein Fehler geworfen wird. Nicht? Mhm. Also TypeScript hat jetzt nicht zwingend die Bedingung, dass du aus der Assertion rausbrichst. Nicht?
Ja,
aber okay. Eine Assertion, wie es halt im Sinn eines Test-Frameworks ist, hat den Sinn. Nicht? Also du machst deine Tests und wenn die Assert nicht stattfindet, dann führst du ja die Folgezeilen nicht aus, sondern sagst, hey, da gibt es einen Fehler und gib ihm. Es kommt auch aufs Framework drauf an, aber zumindest auf der Typebene willst du dieses Verhalten.
Okay.
Und das macht es natürlich dann auch für TypeScript-Programme einfacher, weil wenn da irgendein Wert zurückkommt, wo du das nicht weißt, kannst du vorher solche Conditions überprüfen und dann hast du in deinem Testskript, ob diese Zeile Typsicherheit für diesen Wert, nicht? Anstatt dass du immer und immer wieder mit Any arbeitest. Das ist eigentlich schon ein ganz nettes Feature. Kann man auch ad absurdum treiben. Also kann man ziemlich,
oh, da fällt
ziemlich
mir einiges ein.
Dinge machen. Ja. Also gibt's noch was zum generellen Konzept, sonst würde ich im Beta mal los anlassen.
Okay,
passt.
Okay, dann komme ich mit dem ersten um die Ecke. Eine Information, also sagen wir mal so, Stefan, wie würdest du so auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten die Qualität der offiziellen Dokumentation von TypeScript, nicht von deinem Buch, die offizielle Dokumentation bewerten?
Ich habe einen guten Tag, ich hätte mal 7,2 gesagt.
7,2, das ist gar nicht so schlecht.
Ja, nein, das Ding ist, also welche Herangehensweise hast du? Ich glaube, dass Leute, die selten in die Dokumentation schauen, nicht so happy sind mit der Dokumentation. Leute, die oft in die Dokumentation schauen, Release Notes verfolgen, podcasten darüber, sie irrsinnig mit diesem Thema beschäftigen, die verstehen alles, was da drinnen ist. Das heißt, ich hätte jetzt einmal den Mittelwert genommen. Das sind die Leute, die sich ziemlich detailliert mit dieser Sprache beschäftigen, für die ist die gut. Leute, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen, ist die schlecht, aber brauchbar, deswegen bin ich genau in der Mitte. Also 5 als schlecht, aber brauchbar. 10 ist okay.
Das ist sehr diplomatisch. Ich würde in eurer Hauptstadt auch eine Botschaft aufstellen. Super Sache. Die Sache ist, es gibt, oder zumindest gab es bis vor ein paar Monaten, aber tatsächlich Informationen über Sprachfeatures in TypeScript, die tatsächlich nicht in der Dokumentation, sondern nur in den Release Notes zu finden waren. Und eins von denen, wo ich dann den Autor eines TypeScript-Parsers auch darauf hinweisen musste, war eine Spielart der Assertion Signature, wo du ja vorhin sagtest, x is string, dass man auch einfach schreiben kann, asserts x. Und dass dann die Assertion Signature aussagt, dass x truthy ist. Dass man also irgendwo da drin geschrieben hat, not x, throw exception. Das geht, das wissen die wenigsten, aber das ist wahrscheinlich auch darin begründet, dass, sagen wir mal, das Konzept truthy so ein bisschen eine Antithese zu TypeScript im Generellen ist. Und von daher vielleicht niemand, der nicht gerade meine persönliche Neuronenverkabelung hat, danach nicht fragt. Aber ich will nur der Vollständigkeit halber erwähnen, das existiert.
Ja, das existiert. Das ist tatsächlich auch in der Dokumentation drinnen. Oder zumindest
also in jetzt auch in der Dokumentation.
Ich weiß gar nicht, was ich jetzt aufgemacht habe. Wahrscheinlich sind es Release Notes.
Das sind die Release Notes. Deswegen wusste der Autor von den TypeScript-Parser auch nicht, weil es gibt ja auch keine Spezifikation für diese dämliche Sprache. Das muss man ja im Prinzip irgendwie so durch Forschung ermitteln, empirisch nachweisen, dass ein Feature existiert.
Bei Definition ist das ein Flickwerk, nicht? Also du versuchst, einen schönen Sprachcode zu machen und dann kommt halt die Realität rein, die JavaScript hast und dann hast du lauter Edge Cases und da wird's halt herum. Also.
Nee, Moment, warte mal. Da gehe ich nicht mit, weil es gibt ja mehr als eine Implementierung von TypeScript-Parsern. Und theoretisch könnten die ja nehmen, was sie geschrieben haben und eine Dokumentation daraus bauen und da drin halt eben einfach auflisten, was es alles an Features und Edge Cases gibt.
Parser, ja, aber auch Type-Checker. Gibt es mehr als wie ein Type-Checker? Das würde ich jetzt einmal in Frage stellen.
Nur, das weiß ich nicht, aber zumindest könntest du ja die Syntax erschöpfen behandeln und dann müsste ich nicht mühsam den Autor eines anderen TypeScript-Parsers davon
überzeugen, dass was das die Parser mit der Syntax machen ist, das ist TypeScript-Syntax, ich lese jetzt so weit, bis das keine TypeScript-Syntax mehr ist und schmeiß weg. Das ist das, was die ganzen TypeScript-Parser machen. Und da habe ich da eine sehr einfache Spezifikation geschrieben. Nämlich, alles, was TypeScript-Syntax ist, das kann ich auflisten, hoppla. Es fällt mir sogar vor lauter Aufregung der Kopfhörer aus dem Ohr. Aber was ich machen kann, ist, dass ich sage, okay, passt, alles, was TypeScript-Syntax, das weiß ich, das kann ich herleiten, nicht? Fangt mit Type an oder fangt mit Interface an oder fangt mit Abstract an oder was auch immer.
Oder mit Assert in dem Fall.
Oder mit Assert, genau. Oder hat einen Doppelpunkt noch einen Funktionskopf. Ne? Das sind relativ einfache Syntax-Sachen. Les und schmeiß weg. Wenn du nichts damit tun musst, weil du kein Type-Checker bist, ne? Was kümmern sie?
Also ich würde das wirklich an jeder Front maximal bestreiten. Erstens, weil um das zu machen, musst du ja trotzdem die TypeScript-Syntax identifizieren. Und dazu musst du ja wissen, dass das Feature Assert Foo existiert. Und dass die Sprachkonstruktion nicht notwendigerweise Assert Variablename ist, irgendwas anderes ist. Und nirgendwo ist aufgelistet, was es alles an Syntaxspielfeinheiten gibt, außer wenn du halt wirklich empirische Forschung betreibst, okay, und halt versuchst, einen Parser zu bauen oder einen zu reverse-engineeren.
Ja, du gib ich dir absolut recht. Es war natürlich klar, wenn wir zum Beispiel ein EBNF dazu hätten, das wäre jetzt da jetzt nicht so aufregend, nicht? Also irgendeine attributierte Grammatik, mit der man das festlegen kann, das ist natürlich in Ordnung. In der Realität ist es aber einfach so, dass dass Leute schauen, wann ist denn der nächste Token da, den ich wieder verstehe.
Aber auch das nicht. Also der TypeScript-Parser, von dem ich gerade sprach, wo ich den Autor darauf hinweisen musste, ey, das Feature existiert, ist der, den ich für CodeMovie verwende und da brauche ich halt ein CST. Also wirklich verstanden, was die einzelnen Bestandteile sind, weil sonst kann ich kein Tree-Diffing machen.
Was ist das für Parser?
Laser, der von dem Typ, der auch CodeMirror und ProseMirror macht.
Okay, was die...
Und
ich bin jetzt dabei die nächsten zwei Minuten ruhig, weil vielleicht fällt mir...
Ne, das ist halt auch der, den zum Beispiel Chrome in seinem Syntax-Highlighter in den DevTools verwendet. Ne? Das ist jetzt kein Firlefanz. Das Schöne an dem ist, der hat halt so den gleichen Parsing-Mechanismus wie TreeSitter. Also hier so mit diesem Fehlertoleranten, ich branche so auf und sowas. Aber ist halt super schnell, natives JavaScript und sehr praktisch für die Benutzung, halt einfach eine synchrone JavaScript-Funktion. Weißt du, da ist nichts mit WebAssembly.
Ja, also wir nutzen CodeMirror intensiv bei uns. Also ich kenne das Zeug. Das ist ja auch nicht schlecht. Es sollte einen Grund geben, warum wir das genommen haben.
Es ist halt nur leider brutal kompliziert und der hat halt auch seine eigene Parser-Syntax dafür erfunden, deswegen Contributing so wirklich nur was ist für die ganz, ganz Harten. Aber ist halt einfach super, wenn es funktioniert. Ich verstehe nichts davon. Wenn ich die Dokumentation aufmache, muss ich jedes Mal wirklich sicherstellen, dass es einer von meinen guten Tagen ist, damit ich überhaupt genug Neuronen mobilisieren kann, um auch nur ansatzweise zu verstehen, wie ich da irgendwas auf die Kette kriege. Aber ist brillant. Nur, wenn nicht mal der Typ irgendwie nachvollziehen kann, was für Features existieren, dann ist halt Holland in Not. Finde ich. Und das ist ein bisschen schwach. Ich finde, die TypeScript-Dokumentation könnte schon zumindest alle Features auflisten, die existieren. Ich denke, das ist nicht zu viel verlangt. Und deswegen finde ich 7,2 Punkte eigentlich noch recht großzügig, wenn die Dokumentation an dem essentiellen Punkt scheitert, einfach nur zu sagen, das haben wir alles. Muss ja nicht mal gut sein, muss ja nicht mal alles mit Beispielen sein. Aber liste doch auf, was alles existiert, Mann.
Nee, will ich dir widersprechen. Weil also so für mich, der Klassiker ist, ich gucke mir irgendeine Bibliothek, eine Library, irgendwas an und die haben nur eine API-Reference, die mir alles auflistet, was sie haben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich loslegen soll. Das ist eine Doku, die kriegt von mir eine 2.
Ey, man kann beides haben.
Die können ja, aber für mich ist das Wichtigere eher, dass also der Großteil der User von der Programmiersprache TypeScript versucht nicht einen Parser zu schreiben, sondern der braucht Stefans Buch. Der braucht nicht die BNF davon, ne? Sondern Bücher. Oder Stefans Blog war das, was ich ursprünglich sagen wollte.
Na, Bücher ist besser, bitte.
Okay, die Bücher. Bitte. Ja, kauft die Bücher. Also das ist so das, wo ich sagen würde, das ist eigentlich viel eher das, was sagt, ist es gut oder nicht. Und das sollte die Baseline sein, dass ich weiß, wie kann ich das Ding benutzen und nicht, guck mal, das ist das, was unser Bauchladen alles an Features hat. Es wäre toll, wenn sie alles haben. Also für die 10 brauchst du beides in gut, würde ich sagen. Aber ich finde nicht, dass die Basics, je weiter ich rede, desto schlechter geht's, Peter, das ist total schön. Ich finde nicht, dass die Basics sind, ich habe eine vollständige API-Reference oder ich habe eine EBNF auf meiner Website. Also keine Ahnung. Haben wir nicht noch darüber geredet, dass Open-Source-Projekte irgendwie ein bisschen daran scheitern, dass sie kein Marketing machen?
Aber, es kann doch nicht sein, dass ich mit dem feinsten Kamm, den ich habe, durch die Release-Notes von jeder verdammten Version gehen möchte, wenn ich rausfinden möchte, welche Features existieren. Das kann doch nicht der Weg sein. Ich bin super dafür, Code, dass die leserliche Dokumentation haben. Video-Tutorials hast du nicht gesehen, aber es muss doch irgendwo eine Liste geben, irgendwo, und sei es eine Markdown-Datei irgendwo am Arsch der Heide, wo steht, das können wir alles.
Du bist ja nicht so der Fan von AI, habe ich irgendwie mal gehört. eines der cooleren Sachen, die ich letztens mit AI gemacht habe, ist eine Continuous Integration-Regel, die bei einem Pull-Request guckt, hätte irgendwie nochmal Doku geupdatet werden müssen dafür. Vielleicht ist das so ein Use Case, den du auch akzeptieren kannst. Also das ist irgendwie was, ich bin bei dir, also dass die Sachen nur in den Release Notes stehen, ist Mist oder standen. Also als ich jetzt gerade versucht habe rauszufinden, was soll das eine Assertion Signature, habe ich angefangen zu googeln und nur die Release Notes von TypeScript 3.7 gefunden. Insofern ja, bin ich bis zum gewissen Grad bei dir, aber ich glaube, ich bleibe trotzdem dabei. Die Basics ist nicht das Auflisten der Features, die Basics ist, die wichtigen Use Cases zu erklären.
Vielleicht will ja das TypeScript-Team auch nicht, dass andere Leute Parser entwickeln. Mhm.
Also ich weiß nicht, was die Basics sind. Die Basics können mehrere auf einmal sein. Ich finde, ein Auto sollte 4 Räder haben. Und wenn einfach eins fehlt, nämlich die Vollständigkeit, dann kann ich das halt nur eingeschränkt ernst nehmen.
Kennst du dieses Comic mit, wie agile Softwareentwicklung funktioniert, dass es eben nicht ist, dass du da 4 Räder hinstellst, sondern dass der erste Schritt ist, dass du einen Roller mit 2 Rädern hast?
Das ist ganz nett für irgendeine Webdesign-Klitsche. Das ist ein bisschen schwachsinnig für ein Produkt von Microsoft, das irgendwie der Default der Webentwicklung sein möchte. Da lege ich andere Maßstäbe an. Hey, ich hab noch eins zu Assertion Signature, der unkontrovers ist.
Ja, okay.
Die Syntax ist ja asserts foo is bar, richtig?
Mhm.
Ist in diesem Kontext ein Keyword?
Also es ist angelehnt an die Type Predicates, wo du das ja genauso machst. Nicht? Also ob das jetzt technisch gesehen ein Keyword ist oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Für mich ist das immer ein Warnsignal. Nicht? Also ich sage immer, es gibt zwei Wörter in TypeScript, das ist is und as. Da musst du aufpassen, weil du nimmst du als Anwender oder Anwenderin aktiv Einfluss auf das, wie das Typsystem versucht, die Werte zu sehen. Was für mich halt auch heißt, wenn ich nachher Code lese, sehe, hey, okay, da mache ich jetzt die was, das ist jetzt nicht, was TypeScript herausfindet, sondern das ist, wo ich Einfluss nehme auf das, was passiert. Hm. Weil du kannst ja gar nichts machen. Du kannst eine Funktion YOLO schreiben, sagst, das hört Value String und in Wirklichkeit ist ein Number, weil wenn drinnen nichts passiert, hey, who cares, nicht? Das ist deine Verantwortung. Also für mich sind das so Warnsignale oder so Highlight-Wörter, wo ich eben sehe, passt, da passiert was mit dem Typsystem, da habe ich einen Bruch, da muss ich dem Typsystem beibringen, was jetzt Realität ist und ob diese Realität jetzt stimmt oder nicht, ist in der Verantwortung von mir. Ich bezeichne das schon als Schlüsselwort, aber jetzt nicht im technischen Sinne von Schlüsselwort in Compiler-Sprech, sondern mir signalisiert das was und ich muss darauf reagieren oder muss mir halt bewusst sein, dass dort was passiert. Und da gibt's zwei, is und es, und die finde ich eigentlich ganz brauchbar für das.
Und da finde ich das, was jetzt dein Thema, Peter, dann doch kontrovers macht, ist, ich finde das, was Stefan gesagt hat, ist das, was eine Rolle spielt. Und also meine Intuition wäre auch, das ist ein Keyword, aber eigentlich würde ich sagen, I don't give a fuck, ist mir relativ egal.
Aber du kannst damit tolle Sachen anstellen, wenn du dir genau anschaust, was es ist. No pun intended. Ja.
Witzig.
Weil, jetzt pass auf. pass auf, weil was du ja machen kannst ist, okay, das ist ja wie mit allen JavaScript-Keywords. Wenn es ein Keywords ist, kann es kein Identifier sein, richtig? Richtig. Ist halt die Frage, ob du eine Variable machen kannst, die is heißt. Kannst du schreiben, let is gleich 42? Antwort ist, ja. Nächste Frage, kannst du einen Typ schreiben, der is heißt? Antwort, ja. Kannst schreiben, type is gleich number. Und das bedeutet, wenn du eine Variable haben kannst, die is heißt, und einen Typ haben kannst, der is heißt, kannst du ein Sprachkonstrukt bauen, was an deiner Funktion dranhängt, das dann sagt, Function hast du nicht gesehen, assert is, und das ist sowohl syntaktisch gültig als auch semantisch sinnvoll und lenkt außerdem Stefan davon ab, dass er zu sehr guckt, was genau macht jetzt dieses is, ist das Programm irgendwie korrekt, und stattdessen geht er direkt hin und ruft die Männer mit den weißen Jacken, damit du nicht noch mehr Code schreibst.
Also ich halt will das mit diesem Kontrovers nochmal aufgreifen, aber eigentlich witzig war. Es war auf jeden Fall witzig, das muss ich dir lassen.
Ich sag dir, ich habe
abgeschlossen. Es funktioniert.
Natürlich funktioniert das.
Na Moment,
das kannst du mit super vielen Sachen machen. Du kannst eine For-Off-Schleife machen, die sagt For, Off, gleicher Grund. Du kannst einen Import machen, Import SSS, gleicher Grund.
Ja, es funktioniert, alles ist schön.
Ich wünschte, man könnte sowas Ähnliches mit const machen, weil eigentlich müsste ja TypeScript const-script heißen. Weil es gibt ja viel mehr Use Cases für das const-Keyword als für alles andere. Du hast const-enums, du hast const-Variablen, du hast const-assertions und du hast const-generics. Und das ist super. Ich denke immer, wenn Stefan sagt, bei is muss man genau hingucken, ich muss mal bei const genau hingucken, um rauszufinden, okay, welcher von diesen vier Use Cases wird durch diese Zeichenkette jetzt gerade bedient?
Ich habe gerade die schönste Funktion geschrieben. Ich habe nämlich no implicit any ausgeschalten und habe die Funktion is geschrieben mit dem Parameter is und der assertion oder dem Type-Prädikat is. Das heißt, du sagst, es function is. Das ist herrlich.
Ist super.
Ist göttlich. Nein, du musst aufpassen, wenn du so viel is hast, nicht, dann stehen gleich die Amerikaner da.
Ja, was so eine Überlegung ist, die mir gerade durch den Kopf geht, das ist doch eigentlich total ideal für Komprimierungsalgorithmen, oder?
Also Christian, ich glaube, der Peter hat gerade den Sikowitz verstanden.
Das hat ein bisschen gedauert. Ich bin ja auch ein bisschen was älter. Das
ist okay. Er war aber auch so gedesignt. So, und wenn sich der Peter wieder beruhigt hat, dann habe ich, dann kann ich da wieder voll zuhören.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich schon wieder reden kann, aber ja. Ich hätte eine Sekunde später anfangen sollen zu reden, dann hättest du das Wasser über den Bildschirm gespritzt, oder? Ja. Also ist das nicht eigentlich total der richtig gute Weg, um nochmal ein bisschen aus dem Thema Minification rauszuholen? Dass wir einfach die Variablen nicht A nennen, sondern dass wir die Is nennen, Off nennen und ich weiß nicht, was da noch für schöne Wörter gibt, die vorkommen. Hilft das nicht so Komprimierungsalgorithmen voll?
Wenn dein Default Dictionary der Gestalt ist, dass das da drin ist, ist das wahrscheinlich marginal. Aber wenn du auch jetzt auch nur schaffst, irgendwie eine Dependency zu löschen, hast du den gleichen Effekt, glaube ich, überkompensiert.
Ja, aber das ist jetzt die Kurve wieder zurück zum Anfang mit der Premature Optimization. Das wäre ja eigentlich einfach mal die Sachen wegoptimieren, die keine Rolle spielen. Ist ja doch irgendwie der Default gewesen.
Also auf jeden Fall ist es sicherlich für Obfuskierung eine Technik, die im Moment stark unternutzt wird. Also wenn ich jetzt Malware-Autor wäre, rein hypothetisch, weißt du, die machen irgendwie so alle ihre Variablen irgendwie ein Zeichen lang und die machen Eval. Aber ich glaube, da könnte man noch sehr viel mehr Verwirrung stiften, indem man tatsächlich auch semantische Obfuskierung betreibt und nicht nur syntaktische. So, bevor mich jetzt gleich die Bundespolizei abschleppt, wollen wir scrollen?
Scrollen. Ja. Aber jetzt ist ich bleibe jetzt bei Kick, Entschuldigung, weil okay. Ich habe anscheinend den falschen der drei Vornamen gewählt. Also, darum bleibe ich beim Spitznamen.
Ich hätte noch so einen Nachnamen im Angebot, der sich als Vornamen.
Ja, genau. Den habe ich gemeint.
Alles gut.
So, meine Herren.
Aber dann lass ihn Kiki bitte im Vortritt beim nächsten
Mal. Jawohl. Nachdem es letztes Mal so gut gegangen ist.
Was denn, du hast noch einen Vortritt? Okay, ich gucke nicht auf den Bildschirm, ich gucke auf die Katze. So.
Stopp.
Oha. Use State. Der Herr trifft wieder React mit vollem Rohr. Okay, das war jetzt ein größerer Seufzer als mein Is-Is-Is-Geklaune. Das ist ja schon mal kein gutes Zeichen für Use State.
Ich habe eine Meinung dazu, aber ich weiß nicht, ob ich mit der Meinung gleich anfangen soll, ob man nicht einmal zuerst versuchen soll, zu erklären, was das Ding eigentlich ist. Außer grausam implementiert.
Ich würde es versuchen mal mit dem Is, was es ist, und dann machst du das mit der Meinung und dann gucken wir mal.
Ja, passt, machen wir es.
Also in moderne React-Komponenten sind ja einfach Funktionen, die werden jedes Mal wieder neu aufgerufen, wenn die Komponente sich neu rendern soll. Und das heißt, wir haben ein gewisses Problem, uns daran Dinge zu merken, weil wir können da noch so schön const und let reinschreiben, wird ja jedes Mal beim neuen Aufruf neu gespeichert, und useState ist eine dieser Hooks, die vor ein paar Jahren mal in Mode gekommen sind, und im Großen und Ganzen ist useState, ich möchte gerne, dass diese Variable über zwei Renderings hinweg sich was merkt. Das heißt, es ist absurde Syntax, um zu sagen, das hier ist etwas, was ich mir merken soll zwischen zwei Renderings.
Das ist eine Klassenproperty. Das ist also...
Also, du meinst, wir hätten halt einfach bei Klassen bleiben sollen? Und, ach so, ja. Man muss, aber, ja, aber der Fairness halber,
Klassen-Properties, du willst irgendwie auch Dinge haben, die einen Zustand speichern, und man macht halt alle möglichen Verrenkungen, um Funktionen dazu zu bringen, dass man halt in einer Sprache, die keine Syntax für algebraische Effekte hat, sich etwas zusammenreimt, was dafür so gerade eben durchgeht, statt dass man einfach das nimmt, was da ist.
Man muss ja auch dazu sagen, Klassen-Properties haben ja durchaus auch nicht funktioniert in React. Also da mussten wir ja auch schon SetState aufrufen. Ja. Ne? Aber das im Großen und Ganzen, also ich finde es halt komische Syntax, um zu sagen, das ist hier was ich mir merken will in dieser Komponente. Und es gelten dann witzige Regeln, und wir dürfen den Wert auch nicht einfach ändern, sondern wir müssen dann eine Setter aufrufen. Und also das ist so ein bisschen, das könnte das nächste Ziel vom React-Compiler sein, zu machen, dass man einfach Variablen haben kann in einer Komponente, die man ändern darf.
Nein, es ist, Entschuldigung, wenn ich jetzt gleich zur Meinung hupfe, aber es ist einfach beyond me, wie man so neben dem, was da ist, arbeiten kann. Ich meine, gut, wie React angefangen hat, hat es noch keine Klassensyntax gegeben, da verstehe ich, dass man irgendwelche Konstrukte macht und was auch immer. Sei es, und man hat immer schon ein Objekt mit Properties haben können, man hat schon immer mehrere Objekte von einem Ding haben können, man hat Prototypen haben können. Also keiner kann mir erklären, dass man das nicht irgendwie in einer Konstrukt packt, das irgendwie JavaScript nahe wäre. Und ich verstehe ja, es ist ja cool, wenn du eine Demo siehst, wie useState funktioniert, und es ist klar und es ist verständlich und du kapierst, was du da machst, aber im Großen
funktioniert's halt nicht. Und da ist eine Klasse halt genau das, was du brauchst. Und das sag ich, Entschuldigung, also ihr kennt's mir jetzt, 15 Jahre Working Draft, ihr wisst, was ich für Klassen halt. Aber da ist es tatsächlich genau das, was du brauchst, wenn du irgendwie internen State dir merken willst, interne Zustände dir merken willst, dann gibt's was dafür. Nimm doch das. Und eigentlich hätte man, ich finde ja auch Functional Components gut, das ist ja auch okay und das passt, alles gut, nicht? Aber mein Glücksmoment in React war der, wo ich mich entscheiden habe können, habe ich jetzt was rein Präsentation ist, da mache ich Funktionskomponente, brauche ich irgendwas, wo ich internen State mache, dann nehme ich eine Klassenkomponente und die entwickelt sich hoffentlich irgendwann einmal in eine Richtung, dass das Ganze eine saubere Klasse ist und dann war ich glücklich gewesen und jetzt haben wir halt das und das funktioniert nicht und das heißt State, aber es hat kein State Management, ist zum Speiben, sorry, aber Meinung ja. Ende.
Nee, Kiki, wenn du sowas haben willst wie eine Klasse, wie eine Variable, die du auf die du setzt, ne? Und dann weiß die Komponente, der Zustand hat sich geändert und sie muss sich neu rendern. Darf ich dir das Konzept des Klassensetters vielleicht mal nahelegen? Das gibt seit ungefähr, seit Kaiser Wilhelm dem I. und funktioniert voll gut.
Ja, und auch das ist ja ein Workaround, ne? Also dieses Konzept von Settern, also Setter auf Klassen finde ich ja auch schon, die sind jetzt auch nur ein Hauch besser als UseState, wenn du mich fragst. Ich würde zu dem, also ich war auch nicht hooked, als React angefangen hat, diese Functional Components mit State und also ich möchte gerne ein Videosegment von dem, was hier gerade passiert ist, auf Social Media sehen.
Wann hat man schon mal ein perfekt synchronisiertes Badums als Zeichensprache ausgedrückt?
Genau, gesehen. Also ohne Sound, wirklich, ohne Sound, das ist wirklich schön. Und wir zeichnen hier einen Podcast auf. Das war zauberhaft. So, also ich habe das mit den Hooks gesehen und ich dachte mir so, was ist das für eine Kackidee einfach? Und dann habe ich halt angefangen, die zu benutzen und war so, oh wait, ich brauche auf einmal einfach nur noch 5 Zeilen Code für was, wofür ich vorher 50 brauchte. Also ich sehe durchaus einen gewissen Wert da drin und es ist nicht alles schlecht daran und trotzdem ist es für mich halt auch bis heute so ein Ding, in jedem React-Einstiegs-Workshop versuche ich den Leuten zu sagen, ignoriert mal den ganzen Scheiß, der hier steht, was hier steht ist, das ist eine Variable, die hat einen Namen und die kann man so ändern. Das ist ein bisschen schwierig, dass es viel komplizierter ist und eigentlich ist es diese Syntax und ich bleib dabei, da den React-Compiler mal noch ein Feature dafür bauen zu lassen, damit die Syntax nicht mehr so komisch ist, fände ich einen schönen nächsten Schritt. Glaube ich, wird nicht passieren, aber...
Ich überlege gerade, ob man sowas machen kann wie, Stefan, vielleicht werden die folgenden Wörter für dich eine Bedeutung haben. Bei Kiki kann es sein, kann aber auch nicht sein. Aber wenn du einfach nur eine Variable haben willst, die dann on-set irgendeinen Effekt erzielt und du willst nicht irgendwie Object-Properties setzen, was passiert eigentlich, wenn ich ein Proxy-Objekt nehme, das also so ein Change-Tracking implementiert und ich jag das durch ein With-Statement, dass wir also so eine temporäre Object-Environment-Variable bekommen, die also ähnlich wie eine globale Variable auf dem Window bei einem Update dann eine Object-Property setzt. Wird das gehen?
Quasi alles, was Vue macht?
Ja, aber ich glaube nicht, die verwenden ein With-Statement, weil die nicht in der Vergangenheit leben.
Ah, das nicht, aber sie verwenden zum Beispiel in Vue 2 war das garantiert und wahrscheinlich auch in Vue 3, dass sie Proxys verwendet haben, um Getter zu lösen.
Ja, ach, das ist so super. Also mit Vue und Proxys und TypeScript hatte ich ja mal wirklich so mein Lieblings-Workshop-Setup, das mir jemals passiert ist. Das war halt so tyrannischer Mittelstand, man kennt dieses Unternehmensgenre, wo, wenn man beauftragt wird, man noch den Geschäftsführer persönlich am Rohr hat, der sagte buchstäblich, meine Mitarbeiter sind alle unfähig, deren TypeScript-View-Projekt besteht aus lauter riesigen Errors und die machen halt überall Any dran, damit es kompiliert, aber die Applikation funktioniert. Das heißt, das Programm funktioniert, aber wir haben lauter TypeScript-Error, die wir weg-Anyen müssen. Wir verwenden View mit TypeScript, geh mal hin und schlau die mal auf. Das war also die Anforderung. Und das Problem lag daran, dass besagte Entwickler einfach Backendler waren, die sich gedacht haben, Objekte, die Zustand enthalten, nimmst du halt eine Klasse hin und haben das in Vue reingeworfen, die dann auf die Klassen einen Proxy gemacht haben, der die privaten Felder verschluckt hat, weswegen das dann inkompatibel waren zu den Typen, die Komponenten hätten haben müssten, weswegen das Programm funktioniert hat, weil ja nur die privaten Sachen in der öffentlichen API fehlten, aber alles wunderbar funktioniert hat. Und das alles nur, weil modernes JavaScript nicht akzeptieren kann, dass Klassen existieren.
Ja.
Mich Ich würde...
Ja, Peter hat sehr viel lachen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ein Problem, das ich mit USDTOP. Also ich stimme in Kick überein, wenn du das siehst, okay, du hast es dort, du kannst das wie eine Variable verwenden. Verstehe ich alles. In den seltensten Fällen bin ich da über primitive Werte oder kleine Objekte drüber gegangen. Also in den seltensten Fällen sagst du hast große Objekte mit viel Properties, die du vielleicht für die Darstellung dieser einen Komponente brauchst. Sei es als Zwischenspeicher für irgendwas, was du dann auf mehrere Komponenten aufrufst oder weil halt deine Daten so sind. Also wir haben ein umfangreiches Monitoring-Tool, da hast du sehr viele Zustände, gerade bei einer Visualisierung, bei einer Chart und so weiter. Und da wird es nämlich dann auch meiner Meinung nach massiv unübersichtlich und auch schwer zum Handeln. Da ist halt, wenn ich sage, dies Punkt, was ja immer das Objekt ist, Punkt X-Axis, Punkt Y-Axis oder Punkt X-Axis dot width dot label oder was auch immer, kann ich über eine Property in der Klasse mit einer Objektstruktur danach viel besser diese Dinge ändern, als wie ich mich dann über entweder State Management, das in einem Teilbereich meines Komponentenbaums funktioniert, oder über UState, wo ich mit Funktionscalls einzelne Felder nachher setzen muss, tue ich mir dort viel, viel schwieriger, nicht? Also da finde ich auch, wenn die Komplexität wächst, aus welchem Grund auch immer, bricht dieses UState zusammen. Und dann kann man sagen, ja passt, aber dann schreibst du halt deinen eigenen Hook, nicht? Wo du halt diese Dinge wegabstrahierst und machst eine fesche API, mit der das funktioniert. Das ist alles Overhead für sowas Simples wie ein Property setzen, wo ich halt mir schwer tue, das zu akzeptieren.
Und vor allen Dingen gewinnt gerade bei in dieser Disziplin dann komponiere halt was zusammen. Also es ist ja klar, eben wenn der Hook kaputt geht, dann musst du irgendwie mehrere übereinander stapeln, damit das funktioniert. Und auch da ist es ja so, dass wenn du wirklich jetzt so an der ECMAScript Leading Edge unterwegs bist, gewinnen die Klassen da ja auch, weil die jetzt ja mit den Decorators so komponierbare Logik tatsächlich haben, dass du über einen Accessor einfach drüber sagen kannst, du hast jetzt dieses Feature, jenes Feature, solches Feature, du annotierst das da einfach dran und dann ist das der totale No-Brainer geworden und ich muss jetzt nicht eine Funktion schreiben, die nur, weil ihr Name mit Use beginnt, irgendwelchen seltsamen Regeln folgen muss.
Ne? Ja, ist Decker, ist es halt leider noch nicht da, ne?
Naja, aber weil ja sowieso Kreti und Pleti TypeScript benutzen, ist es da, also so.
Naja.
Ich würde noch mal ein, zwei andere Sachen einfach zum U-State anbringen und jetzt nicht weiter über die Zukunft reden. Was so eine witzige Sache ist, die da ja existiert und das jetzt einfach auch so ein React-Problem ist, typischer Fehler ist, dass man, wenn man einen neuen State setzen will, der irgendwie vom alten abhängt, das halt nicht mehr so betrachten darf, als ob es diese Variable einfach da oben gibt, sondern dann muss man irgendwie bei dem Setup plötzlich eine Funktion übergeben. Für diejenigen von euch, die kein React machen und keine Ahnung haben, was ich hier rede, ist, wenn man einen Wert ändern will, ist es manchmal schwieriger, als so ein Setter aufzurufen. So kann man es einfach mal stehen lassen. So, wenn ihr kein React macht, reicht es.
Aber kannst du mir erklären, warum das so ist? Weil, also ich habe ja dann versucht zu verstehen, wie UState funktioniert. Und das ist ja Bookkeeping intern, nicht? Also da macht React halt zu jeder Komponente das Render, sagt's, und diese Werte hast du angelegt und die gehören dort jetzt hin. Und wenn du dort nämlich um eins verschiebst, nicht? Dann, also drum muss ja, kann UState da nicht in einer Condition sein oder so, nicht? Du musst ja immer machen, weil ansonsten gehen sie die Werte nicht mehr aus und dann kommen falsche Werte zurück, was ja wunderbar schelmisch ist. Aber was ich nicht verstehe, ist, wann diese Setstate ja in diesem Bookkeeping einfach nur den Eintrag aktualisiert. Warum muss ich dort hier und da eine Funktion machen, die mir einen Rückgabewert gibt?
Also warum noch kurz,
wartet... Ja?
Kurz zu dem Beispiel, was du mit dem Conditional gebracht hast, das ist übrigens so, früher vor AI war das die eine Frage, die ich bei einem Senior React oder Principal React oder so, oder eine von drei, vier Fragen, die ich Leuten gestellt habe, warum ist das mit dem Conditional so? Warum gibt's das? Und ich weiß, ich habe dieses Interview irgendwie 100 Mal gefühlt gemacht und zwei Leute wussten's und zwei andere wussten's nicht, aber sind so in die richtige Richtung gekommen. Und das ist so eine Sache, die ich immer total toll
finde. Aber das Interview bei dir jetzt bestanden, das würde mich interessieren.
Ja, ich glaube so von dem, ich habe es nur so halb verstanden, aber ja, im Großen und Ganzen schon. Ich glaube ja.
Also das mache ich ohne meine Interviews übrigens.
Also heute bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich das noch machen würde, weil die Leute lassen im Zweifelsfall so ein AI-Ding nebenher laufen, was ihnen direkt die Tipps gibt und dann bringt mir das halt irgendwie nichts mehr. Aber das, ich finde es so eine schöne Frage zu, so warum darf ich das nicht conditional? Warum gibt's diese Rules? Finde ich immer so eine schöne Frage, weil es spielt in der Realität selten eine Rolle, aber dann merkst halt, hat sich jemand wirklich intensiv damit beschäftigt, wie dieses Tool funktioniert. So, UState. Warum muss ich diese komische Syntax, wenn wir jetzt drüber reden sollen, wenn sie doch auch für Leute, die es nicht können, kurz ansprechen. Also wenn man, nehmen wir mal an, wir bauen eine richtig komplexe Komponente, die einen Counter hat und jedes Mal, wenn ich auf einen Button klicke, soll der Counter um 1 erhöht werden. Denn es ist so, dass ich eben nicht einfach setCount man kriegt beim useState immer eine Count-Variable und eine Set-Count-Variable dann in diesem Case. Ich kann nicht einfach Set-Count, Klammer auf, Count plus 1 schreiben. Und der Hintergrund an der Stelle, würde ich jetzt sagen, lässt sich schon durch JavaScript begründen. Das Count ist an der Stelle eine Closure. Und es kann sein, dass die Komponente, wenn du zweimal ganz schnell hintereinander klickst, noch nicht neu gerendert hat. Das heißt, du klickst,
okay.
Die hat noch nicht neu gerendert. Das heißt, die hat da noch den alten Wert. Mhm. Und man kann jetzt stattdessen eine Funktion übergeben, die bekommt den aktuellen State übergeben und soll den neuen State zurückliefern. Und da kümmert React sich dann darum, dass der zweite Klick, das Erhöhen davon quasi, erst ausgeführt wird, wenn der neue Wert zur Verfügung steht. Das heißt, damit batcht er die quasi, also damit führt er den sequenziell aus. Und das ist so ein bisschen, das ist ähnlich vereinfacht wie gerade das Bookkeeping-Example, nenne ich es jetzt mal. Aber im Großen und Ganzen ist das halt der Punkt. Die State-Änderung ist noch nicht durch in dem Moment, wo du es das nächste Mal änderst. Und das mit dem Count ist halt so ein relativ konstruiertes Beispiel, aber echtere Beispiele sind, man hat ein Array von Objekten und man will eins hinzufügen. Und das passiert dann halt schon durchaus gerne mal, dass dann da ein Bug auftaucht. Und das ist so ein Bug, erfahrungsgemäß taucht der einmal im Monat auf und man kommt einfach nicht hinter. Und da bin ich halt extrem genervt davon, weil React es da sehr einfach macht, Bugs zu bauen, ohne dass man es merkt.
Wobei, das ist, glaube ich, auch was man durch einen Lint recht gut finden kann. Nicht? Also wenn du sagst, hey, du hast das State gemacht, ohne dass du einen Callback machst, ne? Das sollte halt eigentlich easy zum Finden sein.
Aber ich meine, theoretisch hätte man ja auch einfach, ich glaube, dass die generelle Abhängigkeit zwischen Komponente und der Funktion, die die Komponente definiert, wenn das einfach nicht so wäre, wie es ist, wenn das einfach etwas anders ausgelegt wäre. Also ich will jetzt nicht sagen, irgendwie Klassen sind irgendwie der einzige Glückszustand oder sowas. Ne? Mhm. Aber wenn man tatsächlich irgendwie sowas hätte wie der Zustand wohnt in der Klasse und wenn da sich irgendwie Zustand updatet, wird irgendwann mal eine Klassenmethode aufgerufen, die dann zu dem Zeitpunkt guckt, okay, was steht in mir drin, was ist der aktuelle Zustand und dann werde ich das so gerendert. Wenn es wirklich so eine klare Zuständigkeitstrennung gäbe zwischen Speicher- und Renderlogik, würde dieses Problem in der Form so ja gar nicht bestehen.
Ja, aber das, was React an der Stelle macht, ist ein bisschen zukunftssicherer für Sachen, werden parallel ausgeführt. Also für, wir haben mal nur ein, haben mehr als einen Thread. Und wenn man jetzt davon träumt, dass man irgendwie anfängt, Rendering-Logik in, wie heißen die Worker, Service Worker, zu überführen. Also sowas ist mit dem Ansatz denkbarer. Not saying, dass sie das heute tun, aber die React ermöglicht von der Architektur, von der Grundstruktur her sowas deutlich besser, als wenn man es anders machen würde. Weil ansonsten müsstest du wieder Synchronisierungspunkte einführen.
Verstehe ich nicht. Musst du mir erklären. Weil ich würde jetzt erwarten, dass sozusagen eine komponentenbasierte Architektur, wie sie ja von React repräsentiert ist, inhärent parallelisierbar ist, indem du tatsächlich die Komponenten parallelisierst. Mhm. Nicht die Schritte, die in den Komponenten stattfinden, sondern einfach so die einfachere Variante, die dümmere Variante wählst. Mhm. Und mit der würdest du ja mutmaßlich die gleichen Benefits einfahren.
Na, nicht unbedingt die gleichen, also andere Benefits. Potenziell auch die wertvolleren Benefits, glaube ich, jetzt im ersten Moment, ohne mir ganz sicher zu sein. Aber also das ist auch so ein bisschen meine These dann, da wo React herkommt. React ist ja dann doch in Teams entstanden, die auf Performance achten, denen so Sachen wie Parallelisierung als Konzept existiert und die im Zweifelsfalle auch wissen, in dem Moment, wo ich da auf einer Klassen-Property rumoperiere und ich mehrere Threads habe, dann muss ich mich darum kümmern, dass das Thread safe wird und muss Locking einbauen oder weiß ich nicht was in der Richtung. Und ich glaube, dass diese Denkweise bei denen verankert gewesen sein dürfte und dass es daher kommt. Ich werde ja nicht sagen, das wird jetzt morgen eingebaut in React. Ich weiß nicht, ob sowas ansatzweise auf der Roadmap steht, aber diese Art zu entwickeln, ermöglicht das eben. Und dann ist es auch bis zu einem gewissen Grad intuitiv. Ich meine, guck dir Redux an. Redux hat genau diese gleichen Konzepte. Und ich glaube deswegen so, wenn man in dieser Denke drinsteckt, dann ist es ein total plausibler Ansatz. Das Problem ist halt,
dass die Denke hat ja nichts mit der Realität der meisten Anwendungen zu tun, die da im Browser existieren, wo sowas
ja
an der Grenze zur Undenkbarkeit kratzt.
Und ich glaube, hier ist so ein bisschen das Problem, React, in meinen Augen sieht man in React in React und im React-Ökosystem immer wieder, dass es von einer funktionalen Denkweise geprägt ist. es aber ganz viel von Entwicklern genutzt wird, die überhaupt nicht diese Denkweise haben. Und das ist so, ich bin ja riesen React-Fan und ich mache das total gerne. Aber wenn ich bei einem Kunden sitze, wo ich merke, dass die .NET und Java-Entwickler mit React strugglen und eigentlich die ganze Zeit objektorientiert entwickeln wollen, denke ich mir so, vielleicht habt ihr einfach das falsche Framework gewählt. Und das, damit will ich nicht sagen, dass React schlecht ist oder das falsche Framework. Aber für mich persönlich ist immer wieder so, wenn du objektorientiert arbeiten willst, dann ist React einfach nicht das richtige Werkzeug, sondern dann muss man das Funktionale verinnerlichen. Und dann ist es mit diesem Setter an der Stelle, das ist auch nicht mehr so verwirrend. Aber du hast halt recht, die Realität ist, der Großteil der React-Entwickler ist kein Vollzeit-funktionaler Programmierer.
Und weißt du, du könntest mir sehr viel besser React verkaufen, wenn es in einer anderen Programmiersprache stattfinde. Weil gerade so die Sachen, dass so Use-Effekt so seltsam sich anfühlt, ist ja an der Stelle, dass ich würde behaupten, JavaScript in seinem Herzen primär eine imperative Programmiersprache mit funktionalen Features ist, aber halt irgendwie nicht so eine rein funktionale Programmiersprache, die nativ algebraische Effekte hat. Wenn das Ding einfach dafür ausgelegt wäre, den Job zu machen, für den es verwendet wird, wird es, glaube ich, viel besser funktionieren.
Und gleichzeitig ist es ja aber auch keine Programmiersprache, die für Objektorientierung gemacht ist. Also das Konzept von Klassen in JavaScript ist ja dann doch auch ein, okay, Entschuldigung, Objektorientierung, so wie sie in der Realität existiert. Also für die Menschen zu Hause an den Kopfhörern. Peter hat mir signalisieren wollen, dass ich Bullshit rede. Und das stimmt halt schon, objektorientiert ist es. Ist es halt nicht klassenorientiert, sage ich jetzt mal. Und Java und .NET und dergleichen, da denkt man halt sehr viel in Klassen und in den Vererbungsstrukturen und so weiter. Und in, also was für alles Prototype-basierte Objektorientierung. Frag das mal.
Implementierungsdetail, wenn du mich fragst.
Implementierungsdetail, ja.
Na, also dreh mal in einer Instanz von einem Java-Objekt den Prototype auf einen anderen Prototypen oder verändere mal den Prototype. Also,
warum würde man das machen, wenn man nicht gerade irgendwie Perversitäten mit dem String-Prototype anstellen möchte? Das passiert ja in der Realität nicht, wenn man nicht gerade irgendwie Probleme löst, die nicht existieren müssten, wenn nicht die Welt komplett bescheuert konfiguriert wäre. Aber Objektorientierung heißt doch, wir haben Entitäten und die haben ihre eigenen Zustände, die komplett intern oder auch extern ausgedrückt sein können und man kann die manipulieren über kontrollierte APIs. Und ob das über Klassen oder Message Passing, wie ursprünglich mal angedacht, passiert, ist ein Implementierungsdetail und wichtig ist halt, dass die Programmiersprache den Umgang mit diesen Paradigmen unterstützt und JavaScript ist halt einfach so eine Mixed Bag aus Ideen, die in den 90ern gut aussahen und das ist jetzt nicht notwendigerweise ein Optimum für irgendwas und speziell nicht für irgendwas, das sagt, wir sind jetzt hier voll dem einen funktionalen Paradigma verpflichtet.
Also da würde ich ein bisschen widersprechen, weil für mich Objektorientierung halt auch noch so andere wichtige Dinge impliziert, so Sachen wie Polymorphismus und dass ich mich auf Liskov, um jetzt mal Buzzwords reinzuwerfen, ne? Sowas gehört da für mich auch noch mit rein. Und Kapselung. Und Kapselung existiert in Klassen in JavaScript. Gibt es mittlerweile Private in JavaScript? Ich bin,
um ehrlich zu sein, seit 100 Jahren, mein Freund.
Ich bin ungefähr 1998 hängen geblieben.
Was ist seit 100 Jahren geblieben. Also was für Objektorientierung meinst du? Meinst du die LNK-Objektorientierung oder die Bob-Martin-Objektorientierung?
Ich verwechsel immer Menschen, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich Bob Martin nicht als gecancelt anbetrachten würde. Wer ist der andere? Den Namen habe ich noch nie gehört.
Also ich weiß auch nicht, worum es geht. Ich habe keine Ahnung von Computer.
Der Erfinder von Smalltalk und der Geschäftsführer von Xerox PARC.
Ja, okay. Ja,
Objektorientierung für UI-Development quasi erfunden, oder?
Den meine ich Onkel Bob, Objektorientierung. Und das ist halt auch in meinen Augen das, was in der breiten Masse als Objektorientierung betrachtet. Ich stimme zu, es gibt auch das andere und wir können uns darauf einigen, dass meinetwegen JavaScript eher an dem Smalltalk-Ding dran ist, aber das hilft mir ja nicht, wenn es richtig ist, wenn alle anderen das anders sehen.
Ja. Also das ist auch einer der Gründe, warum ich Bob Martin nicht mag. Einer der vielen Gründe. Und ja, na gut.
Ich glaube, den finde ich noch okay, das ist nicht der, den ich doof fand. Es gibt gab da wen anders, den ich blöd finde, Entschuldigung.
Nein, also der Bob Martin ist mittlerweile von nur ein bisschen doof zu unerstehlich doof zu nicht mehr tragbar doof geworden. Also es ist...
Wow.
Aber das ist nicht der Typ, den wir gecancelt haben, oder? Ist das der, den
wir kennen? Ich weiß nicht, also ich beschäftige mich mit dem einfach nicht mehr bei der... So, ja, mein. Anderes Thema. Das Ding, nur zusammenzufassen, das Ding ist so, dass man und das sage ich als Buchautor und Trainer, dass wir alle eher der Meinung waren, wir müssen Objektorientierung machen, so wie jemand, der davon lebt, uns beizubringen, wie Objektorientierung gemacht wird. Sprich, der hat ja die Incentive, dass er konstant wieder zurückkommt und die Dinge immer und immer wieder erklärt. Und nicht Objektorientierung so machen wie einer, der das wissenschaftlich betrieben hat, um moderne UI-Programmierung überhaupt zu ermöglichen. Das ist mein Statement zu dem Thema. Kann man jetzt jeder da verhalten, was man mag. Aber wie gesagt, ich als Buchautor und Trainer wäre jetzt nicht der, der sagt, so wie der andere Buchautor und Trainer das macht, ist richtig.
Also mein Statement zu You Said ist ja folgendes.
Ah ja, cool, also, das haben wir wieder zurück.
Ja, nein, nur um da jetzt einen Deckel drauf zu machen. Mhm. Aber das war ja so. Das erste Mal, dass ich gemerkt habe, irgendwas kann sehr, sehr populär und viel beachtet sein und trotzdem Blödsinn sein, ist, als Klein Peter damals aus dem Kino gelatscht ist und gerade Episode 1, ne, George Lucas erstes Prequel gesehen hatte und ich so festgestellt habe, wow, das war ja irgendwie gar nicht mal so gut, obwohl der Saal voll und die Zeitungen ebenso voll waren. Und dann habe ich irgendwie so das gleiche Erlebnis gehabt, als ich zum ersten Mal U-State irgendwie untersucht habe und so festgestellt habe, ah, okay, die kochen halt auch nur mit Wasser und das Wasser muss nicht notwendigerweise von der allerhöchsten Qualitätsstufe sein. Schau mal einer an.
Ja. Mein Statement zu U-State, wenn wir jetzt da sind, bei Use Effect habe ich es mittlerweile geschafft, Menschen zu vermitteln, dass das was ist, wo man drauf gucken muss, weil man damit ständig irgendwelche technischen Schulden sammelt und Bugs einbaut und Dinge falsch behandelt. Bei U-State habe ich es noch nicht geschafft. Und also Flo und ich haben mehrfach versucht, Vorträge oder Workshops zu machen im Sinne von, beschäftigt euch mal mit eurem State Management. Und damit meine ich jetzt nicht, ob ihr Redux einsetzt oder was auch immer, sondern mit, auf welchen Ebene in meinem Komponentenbaum gehört denn eigentlich der State und was ist eigentlich State? Weil wie oft irgendwie in React Derived Values, wie sagt man das denn? Ich würde jetzt einfach Derived Values benutzen als Wort und ich hoffe, ihr könnt abgeleitete Werte, hilft auch nicht. Nee, wie oft Sachen in State gespeichert werden, die eigentlich einfach nur eine Berechnung aus zwei anderen States sind, sage ich jetzt mal. Das gehört nicht in State, weil jede State-Änderung verursacht ein Re-Rendering in React. So, das ist insofern nicht das, was wir machen wollen. Also es ist total toll, an jeder Stelle UseMemo für Performance-Optimierung einzusetzen, wenn wir dann ständig UseState aufrufen, um Sachen zu speichern. Und da vielleicht dann nochmal, um ein bisschen zu rechtfertigen, warum ist es in React so sperrig und warum ist es nicht einfach ein Proxy und weiß ich nicht was. React mag es einfach ja eben einfach Proxy. Sachen. Na, also aus User-Sicht wäre so ein Proxy vielleicht sogar noch ein Signal ja irgendwie einfacher.
Nein, die Dinger sind nie einfach. Da machst du nämlich ein Fass auf mit mindestens so vielen Würmern, wie sie in U-State drin wohnen.
Wir streichen eine Klassen-Property, die ich einfach ändere und dann passieren Dinge. React mag es ja, Sachen explizit zu machen. Und das ist halt so, leider lernt es niemand, aber das ist eine der weiteren Advanced-Fragen, die ich stelle. So, wann rendert eigentlich eine React-Komponente neu? Und diese Tatsache, dass U-State einer der wenigen Wege ist, wie eine React-Komponente zum Re-Rendern gebracht werden kann. Und das ist eben immer ein Re-Rendering verursacht, abgesehen davon, dass die teilweise gebatcht werden, aber egal. Das ist irgendwie was, das weiß leider keiner. Das ist eine der Ideen, warum es so explizit ist, warum es ein Funktionsaufruf ist und nicht im magischen Hintergrund passiert. Ne? Es soll ganz klar machen, dass hier re-rendert. Vielleicht hätte man es dann SetState and Re-Render nennen sollen, aber den Namen suchen wir uns ja selber aus.
Trigger-Render, ja.
Ja. So, also um da nochmal die Lanze zu brechen. Also ich habe ja eben gesagt, ich finde es total toll, weil es der React-Compiler wegoptimieren wird, aber die Realität ist halt auch, es ist eben so, um deutlich zu machen, hier verursachst du jetzt ein Re-Rendering.
Witzigerweise sind wir ja dann, wenn wir mehr Aufgaben dem Compiler geben, sind wir nämlich dann genau dort, wo Ember.js schon vor 8-9 Jahren war. Mit dem, ich habe den Namen sogar vergessen, so in der Versenkung ist das verschwunden, aber sie haben dann auch den UI-Teil extrahiert aus dem Framework und genau das gemacht. Sie haben gesagt, schreib normale Klassen, setz normale Properties, unser Compiler findet raus, was du machst und setz das richtige Re-Rendering. Ja. War ein tolle Idee.
Ja, ich finde, man kann halt entweder das machen oder man kann halt den Leuten sozusagen umgekehrt einfach die Kontrolle explizit darüber geben, dass man halt irgendwie so gewissen Dingen sagen kann, du, keine Ahnung, bist jetzt zum Beispiel ein Klassenfeld, und das kannst du setzen und du bist technisch gesehen State Management, aber da kann man irgendwie ausdrücken in der API, das kann jetzt gesetzt werden ohne ein Re-Rendering, was immer dieser Begriff auch bedeuten mag. zu verursachen. Ne? Das sind halt so die Möglichkeiten, die man hat. Entweder man ist halt super smart und optimiert das alles weg oder setzt halt eben auf die Smartheit derer, die da an der Tastatur sind. Aber das Schlechteste, was man halt irgendwie machen kann, ist halt nichts zu tun. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir können jetzt erstmal nichts tun, weil wir haben genug gequatscht. Okay, cool. Dann würde ich sagen, meine Herren, diese Aufnahme war mir ein Fest. Die Terminfindung nicht so, aber das optimieren wir einfach beim nächsten Mal.
Ja. Na, es hat wieder irrsinnig viel Spaß gemacht. Also ich würde mich gerne wieder in dieser Runde zusammensetzen.
Gerne.
Ja, Schupp hat mir gestern gesagt, man macht einfach direkt im Nachgang sofort den nächsten Termin aus. Das macht er beim Aria-Glücksrad und kriegt so 5 Leute koordiniert.
Oh, cool, ja. Nein, das machen wir nicht so, wir warten jetzt wieder ein paar Monate. Aber wir haben 10% unserer Liste geschafft. Also das ist auch ein Highlight, nicht? Also
so.
7 von 76 Einträgen. Also ihr werdet noch viel von uns hören.
Genau. Die dürfen sich bloß bei React und bei TypeScript keine neuen Features einfallen lassen. Aber wie stehen die Chancen,
dass das passiert? Ich mache die Liste gerade auf, um was aufzuführen. Also ich füge gerade noch was hinzu.
Okay, wunderbar, wir sind verloren. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao. Ciao.